SRF 3.
Verschärfung des Waffenrechts. Die zuständige Kommission des Nationalrats kommt Waffenfreunden entgegen und entfernt sich damit etwas von den Vorgaben der EU. Der Bericht aus Bern. Angespannte Stimmung nach den Protesten mit zahlreichen Toten im Gazastreifen herrscht in den Palästinensergebieten Wut und Trauer. Die Reportage aus Ramallah. Stabiles Stromnetz im Kanton Zürich hat die größte Batterie der Schweiz ihren Betrieb aufgenommen. Der Augenschein in Volketswil. Info 3 mit Damian Rast. Nach den Terroranschlägen in Paris im November 2015 haben die EU-Staaten das Waffenrecht verschärft. Als Schengen-Staat muss auch die Schweiz diese Verschärfungen übernehmen. Das hat hierzulande zu hitzigen Debatten geführt, unter anderem, weil auch die Armeewaffen von der Verschärfung betroffen sind. Nun hat die zuständige Kommission des Nationalrats die geplanten Änderungen im Waffenrecht beraten. Sie kommt den waffenfreundlichen Kreisen ein kleines bisschen entgegen, entfernt sich damit aber zwangsläufig ein Stückchen von der EU-Richtlinie. Der Bericht von Gaudenz Wacker.
Einen Angriff auf jahrhundertealte Rechte sieht etwa die Gesellschaft Protell in der verschärften EU-Waffenrichtlinie. Protell setzt sich für ein möglichst liberales Waffenrecht ein. Der Bundesrat entgegnet, bei der Umsetzung der EU-Richtlinie habe der Bundesrat seinen Spielraum ausgenutzt. So sehen Ausnahmeklauseln etwa vor, dass Schweizer Armeeangehörige wie bisher ihre Ordonnanzwaffe nach der Dienstzeit übernehmen können, und zwar ohne zusätzliche Pflichten wie etwa ein Schießtraining. Das ist der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats, der SiK, nicht ganz genug. Sie macht die Vorlage in diesem Punkt vielleicht ein ganz kleines bisschen verdaulicher für Waffenfreunde. SiK-Präsident Werner Salzmann von der SVP erklärt:
Die relevanteste Änderung ist die, dass die Ordnanzwaffen, die der Soldat direkt aus den Beständen des Militärs übernommen hat, also nach seinem Entlassung aus der Armee, jetzt nicht mehr unter die Kategorie der verbotenen Waffe fällt.
Das bedeutet, eine Waffe, die eine Dienstzeit lang legal war, wird so nach Ende der Dienstpflicht nicht plötzlich zur verbotenen Waffe. Das sei, so Salzmann,
eine Version, die den Schützen, die Ex-Soldaten waren, entgegenkommt.
Eine rein psychologische Änderung sei dies, kommentiert hingegen SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf. Überhaupt hätten sich in der Kommission weder Waffenfreunde noch Waffengegner am Ende richtig durchgesetzt.
Beide Versuche von beiden Seiten sind gescheitert, die Vorlage zu entschärfen, lascher zu machen, aber auch die Versuche von unserer Seite, von SP-Seite her, diese Gelegenheit zu benutzen und ein schärferes Waffenrecht zu bekommen. Auch diese Versuche sind leider gescheitert.
Über allem gestanden sei in der Kommission mehrheitlich ein Leitgedanke. Die Vorlage müsse Schengen-tauglich sein, sprich kompatibel sein mit EU-Recht, weil sonst der Ausschluss der Schweiz aus den Verträgen von Schengen und Dublin drohe. Ob die Vorlage nun noch den Vorgaben der EU genügt, bleibt offen. Justizministerin Simonetta Sommaruga hatte gesagt, bereits der Bundesrat sei bis an die Grenze gegangen. Auf der anderen Seite rüstet sich die Gesellschaft Protell bereits für ein Referendum. Auch die Schützen erhalten ihre Referendumsdrohung vorerst aufrecht, wie SiK-Präsident Werner Salzmann am Rande der Medienkonferenz in Bern heute ankündigte. Salzmann ist auch Präsident des Berner Schießsportverbandes.
Damit kommen wir zu weiteren Nachrichten des Tages und die hat Pascal Schmitz.
Nordkorea hat mit dem versprochenen Abbau seines Atomtestgeländes begonnen. Gemäß Fachleuten des US-Korea-Instituts wurden einige wichtige Einrichtungen auf dem weitläufigen Gelände abgerissen, wie Bilder von Satelliten zeigten. Nordkorea hatte am Wochenende angekündigt, die Anlage im Nordosten des Landes bis am 25. Mai zu sprengen. Auf dem Gelände hatte Nordkorea 6 Atomtests durchgeführt. Der UNO-Sicherheitsrat hatte darauf die Sanktionen gegen das abgeschottete Land verschärft. Am 12. Juni ist in Singapur ein Treffen von Nordkoreas Machthaber Kim mit US-Präsident Trump geplant. Dabei soll es um eine friedliche Lösung des Atomstreits gehen. In Frankreich ist der frühere Finanzminister Jérôme Cahuzac zu 4 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Steuerbetrugs und Geldwäscherei. 2 der 4 Jahre wurden vom Appellationsgericht auf Bewährung ausgesprochen. Der Politiker hatte während 20 Jahren Konten auf Schweizer Banken verschwiegen. Er war Finanzminister unter Präsident François Hollande. Die Halbinsel Krim ist vom russischen Festland nun auch mit dem Auto erreichbar. Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine 19 Kilometer lange Brücke eingeweiht. Er selbst steuerte den Lastwagen an der Spitze eines Konvois, wie Bilder des russischen Staatsfernsehens zeigten. Bis Ende 2019 soll entlang der Brücke noch eine Eisenbahnstrecke gebaut werden. Von Russland aus war die Krim bislang nur per Schiff und Flugzeug erreichbar. Russland hatte die Krim vor 4 Jahren annektiert. Westliche Länder erkennen dies nicht an und betrachten die Krim weiterhin als Teil der Ukraine. Ein niederländischer Kunsthändler hat ein bisher unbekanntes Gemälde von Rembrandt entdeckt. Das erste unbekannte Werk des Meisters seit über 40 Jahren, wie das Amsterdamer Museum Heritage mitteilte. Der Kunsthändler stieß bei einer Versteigerung auf das Porträt eines jungen Mannes. Ein renommierter Rembrandt-Experte bestätigte die Echtheit des Kunstwerks. An der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark hat die Schweiz ihr letztes Gruppenspiel gegen Frankreich 5:1 gewonnen und sich damit für den Viertelfinal qualifiziert. In diesem spielen die Schweizer am Donnerstag gegen Finnland. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8.989 Punkten, minus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 18,78 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,020. Das Wetter: im Norden gibt es am Abend ab und zu Regengüsse und Gewitter, morgen fällt zeitweise Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt bei 1007 bis 2200 Meter. Die Temperatur erreicht mit mäßigem Westwind 14 bis 17 Grad. Im Süden ist es teilweise sonnig und nur lokal nass bei 18 Grad.
Info 3 Abend.
61 Palästinenser sind gestorben, fast 2800 wurden verletzt. Das ist die vorläufige Bilanz nach den Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Soldaten gestern. In den Palästinensergebieten wird deshalb 3 Tage lang getrauert und gestreikt. Susan Brunner war heute Mittag in Ramallah im Westjordanland.
Am Stadtrand von Ramallah macht ein junger Mann mit seinem Autoradio gute Stimmung. Etwa 100 Menschen haben sich bei einem Kreisel versammelt. Gruppen von Mädchen, Familien, ältere Herren. Die Versammlung sieht auf den ersten Blick aus wie ein Dorftreffen. Wäre da nicht das riesige Polizeiaufgebot auf der einen Seite vor dem Zaun zur Siedlung Bethel? Und auf der anderen Seite, in einer Wiese, stehen rund 2 Dutzend Vermummte. Kaum jemand beachtet sie. Plötzlich Panik. Die Menschen rennen, überall landen Tränengaspetarden. Eine junge Frau sagt, eine der Vermummten habe einen Stein geworfen. Sie hat rote, tränende Augen vom Tränengas, aber sie weint auch fast. Aus Wut über das, was jetzt passiert, und vor allem über das, was gestern geschah.
Im Bereich ist Ivanka Trump, das hat Sifara al-Amerikia für Israel.
Während Ivanka Trump die US-Botschaft eröffnet habe, seien 61 Palästinenser massakriert worden. Sie hätten genauso wie hier demonstriert, die meisten friedlich, junge, alte, Mütter mit Kindern. Was in Gaza passiert sei, sei unmenschlich. Ein paar Freunde kommen hustend angerannt. Ranha besprüht sie mit Parfum, um das ätzende Tränengas zu neutralisieren. Dann redet sie weiter. Ausgerechnet am 70. Jahrestag ihrer Vertreibung hätten die Amerikaner Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Und dann hätten israelische Soldaten noch 61 Palästinenser massakriert.
Bani Adam.
Junge Männer zünden Autoreifen an, schwarzer Rauch steigt auf, immer mehr Tränengas ist in der Luft. Die meisten Menschen ziehen sich zurück. Durch Ramallah ist fast kein Durchkommen mehr. Immer mehr Soldaten kommen, junge palästinensische Männer stehen ihnen wutentbrannt gegenüber. Trotz der angespannten Stimmung macht sich im Rathaus von Ramallah der Vizechef der Fatah-Partei, Mahmoud Alul, bereit, um an die Demonstration zu eilen. Gestern sagten viele, die Hamas sei schuld an den vielen toten jungen Menschen in Gaza, weil sie sie nicht davon abgehalten habe, sich dem Grenzzaun zu nähern. Wäre es nicht besser, er als Fatah-Vizechef würde die Menschen davon abhalten, zum Grenzzaun zu gehen und ihr Leben, ihre Gesundheit zu riskieren? Das gestern sei ein Massaker gewesen, erwidert er. Die Palästinenser wollten ihr Land zurück. Das sei ihr Ziel und dafür würden sie demonstrieren.
Die Reportage aus Ramallah von Susan Brunner.
Info 3 Abend.
Seit kurzem ist sie am Stromnetz, die größte Batterie der Schweiz. Untergebracht ist sie in 3 Schiffscontainern in Volketswil im Kanton Zürich. Sie ist aber nicht dazu da, Solarstrom für dunkle Zeiten zu speichern, sondern die Riesenbatterie soll das Stromnetz stabil halten. Damit lässt sich Geld verdienen, so die Hoffnung der Betreiber. Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss hat sich die Batterie zeigen lassen.
In einem Industriegebiet im zürcherischen Volketswil stehen sie, die 3 Container, blendend weiß und je 50 Tonnen schwer. Fein säuberlich nebeneinander platziert, stehen sie auf dem Gelände der EKZ, der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich. Claudio Cherry, Elektroingenieur und mitverantwortlich für den Bau der Batterien, zeigt einen der Container von innen. Da ist es ziemlich laut, wegen der Lüftung.
Dort oben sieht man die Kühlaggregate. Von dort entweder wird geheizt im Winter oder im Sommer wird dann gekühlt. So dass wir permanent bei einer Temperatur von 23 Grad Celsius sind.
In diesem Temperaturbereich funktionieren die empfindlichen Lithium-Ionen-Batterien am besten.
Die Batterie selber ist relativ unspektakulär und auch leise. Was man sieht, ist links und rechts schwarze Blöcke, sogenannte Racks. In diesen Racks sind immer jeweils 17 Batteriemodule vorhanden.
Im Ganzen sind es mehr als 1400 Module, die über dicke Kabel zusammengeschlossen sind. Und mit diesen Batterien soll das europäische Stromnetz stabilisiert werden. Das Verbundnetz reicht von Portugal bis nach Rumänien, mit der Schweiz mittendrin. Ganz Europa schwimmt also gewissermaßen in einem Stromsee. Und dieser Stromsee ist empfindlich, er muss immer genau gleich viel Strom drin haben. Nimmt der Verbrauch zu, zum Beispiel weil es Abend wird in Europa und alle gleichzeitig das Licht und den Fernseher einschalten, muss sofort auch mehr Strom ins Netz eingespeisen werden. Damit in Sekundenbruchteilen reagiert werden kann, sind heute ständig Wasserkraftwerke in Bereitschaft, erklärt die ebenfalls am Projekt beteiligte Elektroingenieurin Marina González.
Ein Kraftwerk muss im Prinzip laufen, vielleicht bei etwa die Hälfte der Leistung, und dann kann hoch und runter regeln, abhängig von der Frequenz.
Die sogenannte Netzfrequenz muss bei 50 Hertz gehalten werden. Ist das nicht der Fall, gehen die Backofenuhren nicht mehr richtig, wie am Anfang dieses Jahres. Oder im schlimmeren Fall kommt es zu einem Blackout, das Stromnetz bricht zusammen. Wasserkraftwerke ständig laufen zu lassen, selbst wenn der Strom nur schlecht verkauft werden kann, ist teuer. Deshalb ist die Batterie in Volketswil ökonomisch interessant für EKZ.
Es ist nicht komplett risikofrei, es ist ein Markt, also die Preise können sich bewegen oder auch die Marktregeln können sich ändern. Aber sagen wir, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sich das rechnet.
6 Millionen Franken hat die Batterie gekostet. Die EKZ rechnen damit, diese Investition in 10 Jahren wieder drin zu haben. Solange soll die Batterie denn auch mindestens halten.
Das war Info 3, verantwortlich Valerie Wacker und Damian Rast. Schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.